On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Lando Norris ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister, die Heim-WM der deutschen Handballerinnen läuft gut und im Fußball wurde die WM ausgelost. Die DFB-Pokal-Viertelfinals stehen fest und eine Menge Wintersport liegt hinter uns. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 305 von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute ausnahmsweise einmal mit mir alleine, das gab es jetzt schon länger nicht, aber deswegen auch am Dienstagvormittag, wir haben es leider nicht anders unterbekommen, sei es drum. Ich gebe euch trotzdem gerne einmal den kleinen Roundup, was in den letzten Tagen in der Welt des Sports so passiert ist. Ihr habt schon gehört, das war auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig und ich würde sagen, dann verlieren wir gar nicht so viel Zeit und starten einmal kurz mit einem kleinen Blick in unser Kicktippspiel. On the Pitch minus Bully, da wurde natürlich auch wieder getippt, der 13. Spieltag und der Beste da draußen und die Beste waren zum einen Mama, Grüße nach Hause und Marcel, beide mit 15 Punkten am Wochenende, herzliche Gratulation dahingehend. Ich glaube, es ist für beide der erste Erfolg. Wir schauen mal gerade. David Müller, 3 Positionen verloren. Warum ich das erwähne, kann ich euch gleich sagen. Benny hat einen Platz gut gemacht und ich bin auch Platz 5 inzwischen, also 2 Positionen gut gemacht. Mit David Müller, den Hinweis gebe ich euch an der Stelle gerne, habe ich gestern am Montag die 100. Folge unseres befreundeten Podcasts Football's Coming Home aufgenommen. Darin geht es unter anderem um die WM-Auslosung. Ihr habt die Show rund um Donald Trump sicherlich mitbekommen, das Bundesliga-Wochenende und natürlich noch einen schönen Rückblick in die letzten 5 Jahre dieses Podcasts. Hört da gerne mal rein. Vielleicht werde ich nachher im Fußball auch an der einen oder anderen Stelle sagen, das vertiefen wir jetzt nicht ganz so krass, deswegen hört da auch gerne bei David rein. Wir starten aber auch fußballerisch mit den Kurznews und zwar mit der guten Nachricht, dass Deutschland den Zuschlag für die Frauen-EM 2029 bekommen hat. Das Turnier findet damit zum dritten Mal nach 1989 und 2001 im eigenen Land statt. Ich selbst kann mich noch an die WM 2011 erinnern, das war das letzte große Frauenfußballturnier, was wir hier in Deutschland hatten. Und da können wir uns auf jeden Fall in 4 Jahren wieder drauf freuen. Der DFB hat sich durchgesetzt mit der Bewerbung gegen Dänemark-Schweden und gegen Polen. Dann kommen wir zum Schwimmen. Ich hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, da kommt nochmal ein Highlight auf uns zu, jetzt nach dem zweiten Adventswochenende oder in der Adventwoche, und zwar die Kurzbahn-EM in Lublin. Da läuft es aus deutscher Sicht richtig, richtig gut oder lief aus deutscher Sicht richtig, richtig gut. Isabel Gose, Gold über die 400 Meter Freistil mit neuem Europarekord in unter 3 Minuten 55. Über die gleiche Strecke ist Lukas Mertens, seines Zeichens ja Olympiasieger, dann gleich Vize-Europameister geworden, hat da Silber geholt. Florian Wellbrock hat die 3. Medaille eingesammelt, der ist über 1500 Meter Freistil Dritter geworden. Isabel Gose weiterhin richtig gut in Form, holt auch über die 800 Meter Freistil eine Goldmedaille. Deutscher Rekord in 8 Minuten 01. Anna Elend hatte auch schon über die 200 Meter Brust eine Goldmedaille geholt. Also das ist eine richtig, richtig gute Bilanz. Und hinten raus wurde es auch nochmal richtig erfolgreich, denn Maja Werner hat zum Abschluss dieser Europameisterschaften die Silbermedaille über die 1500 Meter Freistil geholt. In knapp 16 Minuten hat sich davor auch schon mal Bronze über die 800 gesichert und weitere Bronzemedaille gab es für Cedric Büssing über die 400 Meter Lagen. Also das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Bilanz aus Sicht des Deutschen Schwimmverbandes bei dieser Kurzbahn-EM in Lublin. Dann kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Olympia zu sprechen. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder über die verschiedenen Konzepte der deutschen Austragungsorte, Host Cities gesprochen. Im Thema Rhein-Ruhr hat sich jetzt Köln so ein bisschen in Stellung gebracht. Da müssen wir mal beobachten, wie sich das genau entwickelt. Und es gibt neue Zahlen von einer Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag des DOSB, die besagt, dass 74% der Bundesbürger eine deutsche Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 36, 40 oder 44 befürworten. 51 sagen klar, auf jeden Fall. Eher Ja sagen 23%. Sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ein ganz kurzer Blick in den Marathon-Zirkus. Ihr denkt euch, im Dezember wird noch Marathon gelaufen? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer von euch den Auftritt von Amanal Petros im aktuellen Sportstudio kurz nach der WM in Tokio gesehen hat, aber da hat er gesagt, einen habe ich noch für dieses Jahr. Und zwar ist es der Valencia-Marathon. Schöne Grüße an Tim Tonder und Ralf Scholz. Die ARD hat das auch groß und breit übertragen. Das war irgendwie relativ versteckt in der Mediathek, aber könnt ihr euch das Rennen auf jeden Fall nochmal angucken. Es gibt einen neuen deutschen Rekord von Amanal Petros, 2 Stunden 04.03. Der Vize-Weltmeister hat also die Bestmarke von Samuel Fitwi verbessert und musste sich nur dem Kenianer John Korir geschlagen geben. Unterdessen hat auch Gesa Krause in Valencia ihr Marathon-Debüt gefeiert. Das hat allerdings nicht ganz funktioniert. Sie schrieb bei Instagram, die Erfahrung schmerzt unheimlich, manchmal scheitert man eben. Sie musste nach 34 Kilometer aufgeben, ist nach 26 Kilometer schon ja relativ krass eingebrochen. Da muss sich die ehemalige Hindernisläuferin oder die Hindernisspezialistin wohl noch ein wenig an den Marathon gewöhnen, aber da sind wir ganz zuversichtlich, dass sie das auch schafft. Und eine News aus dem Eishockey, da ist der Vertrag mit dem Bundestrainer Harold Kreis bis einschließlich Heimweltmeisterschaft 2027 verlängert worden. Also bereits vor den Olympischen Winterspielen ist jetzt Klarheit, egal wie man da in Mailand Cortina abschneidet, geht es weiter auch über die WM in der Schweiz 2026 hinaus. Und dann vor der Pause, vor der ersten Pause, blicken wir noch ganz kurz auf Skispringen und nordische Kombination. Natürlich gar nicht mal so kurz. Wir springen nach Polen und zwar nach Wisła. Da hat Selina Freitag zum Auftakt dieses Wochenendes einen 6. Platz eingesammelt, hat ihr bislang bestes Saisonergebnis geholt. Anna Odine Ström konnte diesen Wettbewerb für sich gewinnen. Im zweiten Springen war dann Agnes Reisch die beste Deutsche, ist da 5. geworden. Richtig starkes Springen auf jeden Fall von ihr. Gleichbedeutend auch mit dem Olympiaticket, weil das ihr drittes Top-8-Ergebnis war. Und das, obwohl ihr Schuh gerissen war im ersten Durchgang. Wirklich spektakulär. Selina Freitag wird hier 9. und so langsam nähert man sich dann an, was die Podestplatzierung angeht. Da sind wir optimistisch, dass sich das in den nächsten Wochen natürlich noch einstellt. Und bei den Herren muss man sagen, da läuft es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Natürlich nicht in der Breite und auch nicht mit den Namen, die wir eigentlich auf dem Zettel hatten. Aber die deutsche Presse wird sich jetzt auf Philipp Raimund stürzen, der nämlich aktuell in richtig guter Form ist. Nicht ganz so krass wie zum Beispiel Pius Paschke, das im letzten Jahr gezeigt hat. Aber Philipp Raimund springt in Wisła auf Platz 2 und Platz 3. Also gleich 2 Podeste eingesammelt. Im ersten Wettbewerb, in dem er Zweiter wird, musste sich nur Domen Preutz geschlagen geben und am zweiten Tag abermals der Weltrekordler vorne dran und Ryuyo Kobayashi noch mit auf dem Podest. Da ist Philipp Raimund also 3. geworden, Felix Hoffmann 8. geworden und auf die weiteren Platzierungen können wir natürlich auch gerne nochmal eingehen. Müssen wir jetzt nicht bei jedem Wintersportbewerb explizit nochmal machen, weil es auch alleine Zeit kostet und für euch nicht so super zum Zuhören ist. Aber Kaspar Tomasiak auf 5, Wladimir Zografski auf 6 waren dann schon Ergebnisse, die mich ziemlich gewundert haben, die man so nicht alle Tage sieht. Felix Hoffmann wird 8., hatte ich schon erwähnt, Pius Paschke auf der 12. Geht seinen Gang. Sind wir gespannt, wie das im Hinblick auf Vierschanzentournee-Generalprobe so weitergeht. Dann ganz kurz einmal zur nordischen Kombination. Auch hier gab es eine Premiere und zwar den ersten Podestplatz für Wendelin Tannheimer, der in unserem Podcast ja vor allem auch bei Benny für seinen furiosen Namen bekannt ist, hat jetzt im Massenstart den 2. Platz geholt. In Trondheim hinter Thomas Rettenegger kam er ins Ziel. Franz Josef Rähl, starker Springer, ist als 3. da aufs Podest gekommen. Und bei den Frauen sieht es auch gut aus. Nathalie Armbruster beim Saisonstart. Die Frauen sind ja da jetzt eingestiegen am Wochenende. Einmal 2. geworden hinter Ida-Marie Hagen. Also das geht auch seinen guten Gang. Novak, Göpfert, Loh, alle in den Top 15. Also auch hinter Nathalie Armbruster ist da auf jeden Fall für die Breite gesorgt. Und ich würde sagen, wir gucken doch nochmal ganz kurz drauf, wie es da jetzt weitergeht. Genau, als nächstes geht es im Conti Cup nach Ruka. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht ganz so krass. Aber danach nach in die Ramsau. Nicht dieses, sondern nächstes Wochenende. Also sind wir auch da dann ganz richtig informiert. Ich kann noch mal ganz kurz schauen, wie es in dem zweiten Wettbewerb der Frauen ausgegangen ist. Da ist Nathalie Armbruster auf die 3 gekommen. Und im zweiten Wettbewerb bei den Herren hat Julian Schmid einen richtig starken Auftritt hingelegt. Der ist nämlich 3. geworden hinter Johannes Lampater und Franz-Josef Real, Wendelin Tannheimer nach Platz 2 im ersten Wettbewerb auf Platz 4 gekommen. Also das läuft richtig gut und mannschaftlich auch völlig in Ordnung. Mit Johannes Rützek auf der 7, Olympiasieger Vinzenz Geiger, der auf der 8 ist. Also das geht auch in eine gute Richtung. Dann machen wir eine ganz kurze erste Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem restlichen Wintersport. Bis gleich. Wir machen weiter mit Schnee und Eis und starten mit der Meldung des KAS, des Internationalen Sportgerichtshofs, der es jetzt erlaubt hat, dass russische und belarussische Ski- und Snowboard-Athletinnen und Athleten die Teilnahme an Olympia-Qualifikationen 2026 unter neutralem Status genehmigt werden. Ob das dann bedeutet, dass die bei Olympia mit dabei sind, das wird sich noch zeigen. Das ist noch nicht ganz klar. Dann kommen wir zum Ski-Alpin und blicken mal auf die Wettbewerbe in Übersee. Marco Odermatt konnte die erste Weltcup-Abfahrt des Winters in Beaver Creek gewinnen und hat sich da durchgesetzt. Das war aber auch so ein bisschen ein überschatteter Wettbewerb, das muss man zugeben, denn der 28-jährige Slowene Rok Asno ist da ganz heftig in die Fangzäune geknallt. Das war ein richtig heftiger Unfall und ich habe inzwischen gelesen, es ist eine Mehrfachverletzung gewesen. Unter anderem ist das Kreuzband durch beim Slowen. Also das sah wirklich richtig übel aus. Da wünschen wir auf jeden Fall beste Genesung. Das Wetter war jetzt auch generell nicht so überragend. Der Super-G bei den Herren ist abgesagt worden. Vinzenz Kriechmeier hat da gewonnen. Aber ja, das ist irgendwie dann doch einfach ein ziemliches Wetterchaos gewesen. Nach 31 Startern ging es dann nicht mehr weiter. Friedrich Möller, Raphael Haser noch mit auf dem Podest. Jocher, Baumann und Schwarz sind gar nicht groß zum Einsatz gekommen, sind also quasi nicht gefahren. Das hat sich dann so ein bisschen eingestellt beim Super-G. Es gab so ein paar Verschiebungen generell in Beaver Creek. Zum Riesenslalom kommen wir gleich noch. Und dann gab es auch bei den Frauenwettbewerbe, die kann ich euch gerne nennen, weil die auch chronologisch noch davor waren. Zum einen gibt es einmal einen Erfolg für Alice Robinson. In Treblanc in Kanada wurden da die Riesenslalom-Wettbewerbe ausgetragen und auf der anderen Seite Julia Scheib, die am Sonntag gewinnen konnte. Lena Dürr dort auf Rang 10, also scheint sich ganz gut anzudeuten, dass sie auch im Riesenslalom ihre Form weiter zeigen kann. Und beim Riesenslalom der Herren in Beaver Creek ist Fabian Kratz einer Überraschung gescheitert und im zweiten Lauf ausgeschieden, obwohl er im ersten Durchgang noch richtig aussichtsreich positioniert war, nämlich nur 0,3 Sekunden hinter dem Podest. Der Sieg geht letztendlich an, natürlich, Marco Odermatt vor Alex Wienerzer und Henrik Christoffersen. Damit ist Marco Odermatt jetzt schon mal in Gelb unterwegs und ist mit Stefan Brennsteiner in der, die Österreicher würden sagen, im Riesentorlauf Disziplin Klassement auf Platz 1. Punktgleich mit Brennsteiner. Dann kommen wir zum Biathlon. In Östersund wurde der lange Auftakt der Weltcup-Saison abgeschlossen und mit folgenden Ergebnissen, ich sag mal aus deutscher Sicht noch etwas zurückhaltend. Franzi Preuß im Einzel nur auf Rang 29 mit 4 Strafminuten und über 3 Minuten Rückstand auf Dorothea Wierer, die das Rennen gewinnt und ein ganz großes Ausrufezeichen setzt. Janina Hettich-Walz wird 17. ist die beste Deutsche, aber insgesamt dann doch eher ein enttäuschender Auftakt. Bei den Herren ist es ein bisschen besser gewesen. 2 Strafminuten für Philipp Horn bringen ihm am Ende Platz 8 ein. Er ist der drittschnellste Läufer in der Loipe gewesen und den ganzen Sieg am Ende konnte in diesem Einzelrennen Johan Olav Botten für Norwegen holen vor Martin Uldal. Und der dritte war dann ein Schwede, da konnten auch die Fans zu Hause jubeln, nämlich Sebastian Samuelsson, ein alter Bekannter. Dann kommen wir noch auf Sprint und Verfolgung zu sprechen. Philipp Navrat im Sprint 12. Justo Strelo 13. geworden, damit schon mal in Sachen Olympianorm richtig gut aufgestellt. Botten auch hier erfolgreich wieder vor Uldal. Bei den Frauen ist Julia Tannheimer auf die 8 gelaufen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Verfolger, die jetzt natürlich auch dafür gesorgt haben, dass letztendlich das DSV-Team das erste Mal seit 2019 bei den Frauen ohne Podestplatz bleibt beim Auftakt in Östersund. Vanessa Vogt wird 10., Janina Hettich-Walz 15. und der Sieg geht an. Ganz herzliche Gratulation. Die fehlerfreie Österreicherin Lisa Theresa Hauser, der erste Individualerfolg für sie seit 3 Jahren im Weltcup. Und bei den Frauen, bei den Herren ist es Philipp Navrat, der auf Platz 13 landet und als bester Deutscher diesen Saisonauftakt da abschließt. Neben Navrat hat auch noch Philipp Horn die interne WM-Norm geknackt und gewonnen hat das Ganze Quintin Fillon-Maillet. Dann für die deutschen Herren ist es ähnlich wie bei den Damen, nicht ganz so lange her, aber auch das erste Mal seit 2021-22, dass sie beim Saisonstart ohne Podest bleiben. Der zuständige Sportdirektor beim DSV, Felix Bitterling, hat gesagt, ja, wir haben viel Solides gesehen, auf das man aufbauen kann. Sind wir gespannt und hoffen, dass sie das dann auch tun. Weiter geht's in Hochfilzen, da ist dann Franzi Preuß erstmal nicht dabei. Die Gesamtweltcup-Siegerin ist positiv auf Corona getestet worden, muss pausieren. Sie schreibt aber selber, es geht aufwärts. Noch heißt es abwarten und Tee trinken. Wir wünschen gute Besserung und hoffen dann auch auf deutsche Podestplätze in Hochfilzen. Ein kleines News-Update auch aus dem Langlauf. Nicht ganz so lang wie beim Biathlon. Johannes Hörsfurt-Klebo bei den Herren der Dominator hat unter der Woche seine 100. Weltcup-Erfolg gesammelt. Also eine ganz große Marke geknackt. Und bei den Frauen hat Helen Hoffmann ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt. Die ist 9. geworden in Trondheim über die 10 Kilometer Freistil und ist da ja eine knappe halbe Minute hinter Ebba Andersson aus Schweden ins Ziel gekommen. Mola Ila und Jessie Diggins, die am Ende des Winters ihre Karriere beenden wird und auch den Skiathlon am Wochenende gewonnen hat, ist 3. geworden. Pia Funk landet auf Platz 14. Damit haben Funk und Hoffmann schon mal eine Olympianorm erfüllt. Im Rodeln gab es keine ganz ausufernden Neuigkeiten, aber trotzdem welche, die man durchaus mal verlesen kann. Und zwar, ihr wisst ja, Schorsch Hackel, ne? Georg Hackel ist nicht mal bei den Deutschen unterwegs, sondern bei den Österreichern. Hat jetzt aber angekündigt, nach fast 40 Jahren im Winter ist Schluss für den 59-Jährigen, der seit 2022 für die technischen Gerätschaften bei den Österreichern verantwortlich ist. Und nach Olympia hat er dann eben gesagt, es reicht, es ist genug für mich, da dann also der Hackel-Abschied aus dem Weltcup. In Winterberg, der Saisonauftakt lief sportlich gesehen für Deutschland auf jeden Fall ganz gut. Traditionell Jessica Degenhardt und Rosenthal haben dort einen Erfolg im Doppelsitzer gesammelt. Es gab noch weitere Podestplätze, aber das Wichtigste, denke ich, ist der Erfolg von Felix Loch, der den Einzelwettbewerb geholt hat. Der dreimalige Olympiasieger gewinnt vor Jonas Müller und Max Langenhahn. Das ist der 20. Erfolg im Weltcup und Achtung, das erste Mal seit Februar 2024 in Sigulda, dass Felix Loch ein Weltcuprennen gewinnt. Im Eiskanal gibt es außer dem Rodeln im Skeleton und Bob dieses Wochenende nichts zu berichten. Da gab es eine Pause. Weiter geht's dann am Wochenende in Lillehammer. Und wir gehen nochmal ganz kurz auf ein flacheres Eis und zwar zum Eisschnelllauf. Da hatte Finn Sonnekalb, merkt euch den Namen für Olympia, ich glaube, das kann echt wichtig werden, beim Weltcup in Heerenveen überzeugt. Der ist nämlich Zweiter geworden über die 1000 Meter und das mit seinen knapp 18 oder mit seinen 18 Jahren erst. Ein ganz, ganz tolles und ein toller Start in diese Weltcup-Saison. Hinter Jordan Stolz aus den USA, der mit Bahnrekord gewinnt, ist er dann eben der Beste gewesen, der da noch sich im Ergebnistableau hinter dem US-Amerikaner eingereiht hat. Das war das 3. Weltcup-Podest in der Karriere für Finn Sonnekalb und das erste eben über diese 1000 Meter Distanz. Und auf einem anderen flachen Eis in Nagoya war das Grand Prix-Finale im Eisschnelllauf, Eiskunstlauf natürlich. Auch das könnt ihr euch im Real Life bei den Sportschau-Kollegen anschauen. Ilya Malinin ist auf jeden Fall das ganz dicke Ausrufezeichen bei diesem Event. Er ist der erste Eiskunstläufer, der 7 Vierfachsprünge in eine Kür einbaut und als erster Wettkampf-Eiskunstläufer einen Vierfachachsel gesprungen ist. Also neuer Weltrekord für den 21-jährigen US-Weltmeister mit 238,24 Punkten. Und damit sind wir fertig mit dem Wintersport. Gleich geht's weiter vor dem Fußball mit Darts, natürlich dem Formel 1 Saisonfinale und der Frauen-Handball-WM. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take Nummer 3. Und ich sag's, wie es ist. Diese Woche geht die Darts-WM los, ob man es glaubt oder nicht. Bei der PDC wird dann im Ali Pally gestartet und zwar das letzte Mal in der West Hall. Denn es steht jetzt fest, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten ja häufiger besprochen haben, die Darts-WM bleibt im Ali Pally, zieht aber um in die Great Hall. Dadurch steigert sich die Gesamtkapazität des Ali Pally bei der Darts-WM und der Vertrag wurde bis 2031, also jetzt um 5 Jahre verlängert. Damit geht es erstmal nicht nach Saudi-Arabien, das ist ganz wichtig für diesen Traditionsstandort. Elli Pelli. Und ja, ich denke, wir blicken einmal ganz kurz drauf, wie es dann losgeht. Donnerstag, nämlich mit einem deutschen Auftaktmatch. Kim Heibrechts gegen Arno Merk, Michael Smith und Luke Littler sind an diesem Abend mit dabei. Und dann geht es ja diese Woche dann auch schon los mit den ersten Deutschen oder weiteren Deutschen, die reinstarten. Benny würde jetzt natürlich sagen, Achtung, nicht nur Gabriel Clemens am Samstag in der Abendsession, sondern Auftaktspiel Paul Lim. Am Sonntag ist dann Lukas Wenig am Start, der gebürtige Münchhausener, hier aus der Nähe von Marburg, mit dem konnte ich unter der Woche sprechen. Das war mitten in der Vorbereitung. Er hat quasi, als ich ein Radiointerview mit ihm gemacht habe, gerade währenddessen noch Pfeiler an die Wand geworfen. Also ja, also während ich jetzt hier mit dir gesprochen habe, habe ich mal so locker 480er aus der Hand geschüttelt. Also ja, der Mann kommt in Form. Ich bin gespannt auf seine Performance beim WM-Debüt und wünsche den deutschen Startern da alles Gute. Und dann kommen wir zur Formel 1. Es ist vollbracht. Es ist der erste Weltmeistertitel für McLaren seit 2008. Lando Norris ist der 35. Weltmeister der Formel 1-Geschichte. Am Ende war es dann irgendwie nicht das spektakuläre Finale, was wir uns alle erhofft haben. Zumindest ist das meine Perspektive gewesen. Es ist ein Qualifying-Erfolg von Max Verstappen gewesen, der die Pole-Position sichert und natürlich seinen 5. WM-Titel eigentlich einheimsen wollte. Lando Norris ist Zweiter geworden in der Qualifikation. Da hätte ein Podestplatz gereicht, um eben diesen Weltmeistertitel einzufahren. Oscar Piastri ist auf Platz 3 ins Rennen gestartet und am Ende war das Rennergebnis eben so, dass Max Verstappen zwar den Sieg holt, aber Charles Leclerc im Ferrari nur auf Platz 4 ist und quasi Ferrari und Mercedes, Red Bull nicht so viel Schützenhilfe leisten können, als dass sie den McLaren unter Druck setzen. Letztendlich mit dem Ergebnis Piastri auf 2, Norris auf 3 reicht für den Briten fürs Erlangen der WM-Krone. Aber wenn man sich jetzt mal die Tabelle anguckt, ist schon wirklich, wirklich close nach 24 Rennen. 423 Punkte für Lando Norris, 421 Punkte für Max Verstappen, 410 Punkte für Oscar Piastri. Ganz dickes Ausrufezeichen. Max Verstappen ist seine Serie damit erstmal los und Lando Norris hat schon gut gefeiert. Das haben wir am Wochenende gesehen in Abu Dhabi. Noch ein ganz kurzer Blick vielleicht auf die weiteren Platzierungen in der WM. George Russell auf 4, Charles Leclerc auf der 5, Lewis Hamilton wird ja, vor allem dank seines starken ersten Halbjahres in seiner ersten Ferrari-Saison 6. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Holt 6 Punkte mehr als Kimi Antonelli in seinem alten Auto. Fernando Alonso auf der 10, Nico Hülkenberg mit 51 Punkten gleich auf mit dem Debütanten Isaac Hadjar auf Platz 11. Hadjar 12. in der WM-Wertung und der wird nämlich von Racing Bull jetzt neuer Teamkollege von Max Verstappen im nächsten Jahr. Wird Yuki Tsunoda ersetzen, der selbst ja erst in dieser Saison in den Red Bull aufgerückt war. Also Yuki Tsunoda erstmal raus aus der Formel 1, auch da geht eine ganz besondere Persönlichkeit. Und genau, da sind wir gespannt, wie die neuen Fahrerzusammensetzungen sind. Alles Weitere werden wir uns natürlich dann auch, wenn die nächste Saison dann startet, nochmal genauer angucken. Und mit Blick auf die Konstrukteurswertung, da kann ich euch noch sagen, dass es natürlich jetzt da auch die Entscheidung gegeben hat, dass Mercedes nämlich Platz 2 abgesichert hat, Red Bull Dritter geworden ist und Ferrari sich Platz 4 sichert. Und dann gibt es noch so ein paar Gerüchte, weiß man nicht so ganz, wie geht es weiter mit den Personalien, denn Dr. Helmut Marko, der 82-jährige Österreicher, hat bei Peter Hartenack im Interview gesagt, ja, sehen wir uns nächstes Jahr. Er meinte so, vielleicht. Und jetzt machen sich Medienberichte breit, dass er jetzt von Oliver Minzlaff gegangen wird. Nach dem Clinch mit Christian Horner hat Marko seine Zukunft ja erstmal offen gelassen. Wir wissen, dass Max Verstappen ja irgendwie schon auch öfter gesagt hat, wenn Helmut geht, gehe ich auch. So ganz dramatisch wird es, glaube ich, nicht werden. Aber die Medienberichte lauten jetzt eben wohl, dass er zum Jahresende raus ist. Wir sind gespannt, ob es dann auch wirklich so kommt. Und für mich persönlich muss ich sagen, und das war auch noch eine sehr traurige Nachricht vom Wochenende, der Name des Teams, der letztendlich auf Platz 9 in der Konstrukteurswertung steht, das Sauber-Team, mit 70 Punkten. Das ist das letzte Mal, dass wir den Namen Sauber in der Formel 1 gesehen haben. Nach 32 Jahren endet da eine Ära am vergangenen Wochenende. Der Name verschwindet. Ab der kommenden Saison haben wir das Audi F1-Team. Und die ganzen Bilder von Peter Sauber sehr emotional zu sehen. Nicht nur auf dem Team-Account, auch auf dem Account der Formel 1. Die Schweizer Motorsportlegende, die 50 Jahre im Motorsport unterwegs war, über 30 Jahre in der Formel 1, hat die ein oder andere Träne verdrückt. Hat auch selbst gesagt, wenn ich zurückdenke an den Doppelsieg von Robert Kubica und Nick Heidfeld 2008 zum Beispiel, Montreal im Jahr davor, Kubica ja schwer verunfallt. Platz 4 in der Konstrukteurswertung 2001, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber Sauber war einfach ein Name, der für mich immer da war in der Formel 1, seit ich die verfolge 2008, und das fällt jetzt weg. Das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Gleichzeitig bin ich aber auch optimistisch oder zuversichtlich und neugierig auf das, was Audi da nächstes Jahr an den Start bringt, unter anderem ja auch mit Nico Hülkenberg. Das also die Formel 1 Saison 2025. Nächstes Jahr sind wir natürlich hier bei On The Pitch dann auch wieder mit dabei, mit den Infos rund um die Königsklasse des Motorsports. Und dann kommen wir zum Handball, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so langsam kriegen die Leute dann doch mit, dass wir gerade eine Heim-WM haben. Die Zwischenrunde liegt hinter uns, das deutsche Team hat das letzte Hauptrundenspiel gewonnen, 29-25 gegen Spanien. Im Viertelfinale waren sie allerdings schon vorher, und dann war ja auch klar, wenn die deutschen Frauen es ins Viertelfinale schaffen, dann steigen auch die öffentlich-rechtlichen Sender ein mit der Übertragung. Das wird jetzt heute auch geschehen. Dienstag 17.15 Uhr, Viertelfinale gegen Brasilien. Wir können das erste Mal seit 2007 wieder ins WM-Finale einziehen. Wir drücken den DHB-Frauen alle verfügbaren Daumen, und ja, ich denke mal schon, die Deutschen gehen als Favorit in die Partie. Brasilien hat das Hauptrundenspiel gegen den Olympiasieger Norwegen ganz langsam mit 14-33 verloren. Das war schon wirklich ein deutliches Ergebnis, und ich bin ja auch gespannt, ob es Markus Gaugisch, der Bundestrainer, geschafft hat, an der Schule, an der er unterrichtet, der ist nämlich Sportlehrer in Dusslingen, es schafft, dass seine Schüler das Viertelfinale live in der Aula verfolgen können. Er hat gesagt, irgendwie Weihnachten ist nur einmal im Jahr, dieses Spiel gibt es aber nur einmal im Leben. Hoffen wir mal, dass es auch funktioniert, dass seine Schüler da was mitbekommen von diesem Event. Den Herrenhandball lassen wir heute mal außen vor. Blicken wir wieder drauf, wenn hier mehr Personen sitzen als nur eine. Von daher kurze Unterbrechung, und dann geht's gleich weiter mit dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Bei ein paar Themen kann ich auch jetzt einfach vorweg sagen, es ist natürlich so, dass hier jetzt ich nicht ausführlich über alles sprechen kann und so weiter und so fort. Ich habe mit dem Kollegen David Müller aber die 100. Folge Football's Coming Home gestern aufgenommen, also hört da gerne rein. Gerade nochmal detaillierter zu der deutschen WM-Gruppe, unter anderem auch zum Bundesliga-Wochenende und so weiter und so fort. Wir blicken aber natürlich gleich trotzdem noch auf den DFB-Pokal, auf das Bundesliga-Wochenende, auf die Europapokal-Vorschau. Wir sprechen über die Frauen, über MLS und so weiter und so fort. Also auch hier gibt es das Rundum-Sorglos-Paket. Und wir starten mit dieser WM-Auslosung. Schreckliche Veranstaltung. Ist klar, muss ich hier nicht in aller Breite darlegen, das haben wir bei David gemacht in der Folge, hört da gerne mal rein. Aber die Hard Facts kann ich euch natürlich auch hier nochmal mitgeben, muss ich hier mitgeben. Die deutschen Vorrundengegner bei der WM sind Ecuador, die Elfenbeinküste und WM-Debütante Curaçao. Die Aussprache müssen wir noch üben. Bis zum nächsten Sommer kriegen wir das hin. Es ist Gruppe E. Die ungewünschte Reise nach Mexiko bleibt erstmal aus. Aber ich finde es ganz cool, dass ein Spiel in Toronto in Kanada stattfindet, nämlich das gegen die Elfenbeinküste. Die Anstoßzeiten sind auch relativ human. 19, 22 und 22 Uhr. Da hat es die Österreicher zum Beispiel schlimmer erwischt, das Spiel, die müssen auch an der Westküste ran, was nochmal natürlich ein Unterschied ist, aber zum Beispiel Österreich gegen WM-Debütant Jordanien findet deutscher Zeit um 6 Uhr morgens statt, das ist natürlich schon auch echt ein Ausrufezeichen, aber irgendwie bin ich gehypter, als ich dachte, als ich jetzt den Spielplan gesehen habe. Das werden sehr, sehr abwechslungsreiche 5-6 Wochen. Für die DFB-Elf geht es natürlich schon früher im Jahr los, jetzt ist auch mit der Schweiz der letzte verbliebene Testspielgegner besetzt worden, wobei ich mich noch frage, ob das Elfenbeinküste-Testspiel denn stattfindet oder nicht, ob man gegen den WM-Gegner testen möchte oder nicht, also das wird sich noch klären. Am 2. Juni jedenfalls wird die deutsche Mannschaft von Frankfurt aus dann in Richtung Chicago aufbrechen. Und dann kommen wir zum DFB-Pokal, würde ich sagen. Da gab es unter der Woche die Achtelfinals, leider ja ohne Beteiligung vom deutschen Sportclub Arminia Bielefeld, der letzte Saison noch in dem DFB-Pokalfinale stand. Hat diesmal nicht sollen sein. Die Hertha demütigt zu Hause, Kaiserslautern, 6:1. Luis Oppi, Ex-Bielefelder, schießt St. Pauli in Gladbach in die nächste Runde. Leverkusen schlägt im absoluten Topspiel Borussia Dortmund auswärts, ganz, ganz stark. Leipzig 3:1 im Ostduell gegen Magdeburg. Stuttgart gewinnt in Bochum 2:0. Freiburg ungefährdeter 2:0 Erfolg gegen die Lilien. Darmstadt 98 unterliegt im Breisgau. Der HSV verliert im Elfmeterschießen gegen Kiel und die Bayern erzittern sich einen 3:2 Erfolg bei Union Berlin. Das mündet jetzt in folgende Viertelfinalbegegnung. Wieder einmal Kracherspiel nach Dortmund gegen Leverkusen, jetzt Bayern gegen Leipzig. Das Ganze gibt es im oder Anfang Februar. Hertha gegen Freiburg, Kiel gegen Stuttgart. Da haben immerhin die unterklassigen Teams Heimrecht und Leverkusen gegen St. Pauli. Und bei den Frauen, da kann ich euch sagen, gab es natürlich auch schon Neuigkeiten, wie das da jetzt weitergeht. Der DFB-Pokal dort ausgelost mit dem Viertelfinale. Wolfsburg gegen Frankfurt, Essen gegen Bremen, HSV gegen München und Carl Zeiss Jena trifft auf den SC Sand. Wie machen wir weiter? Ich würde sagen mit der Bundesliga. Liga 3 müssen wir jetzt nicht en Detail hier durchklappern. Über die Liga 2 möchte ich auch nicht so viel sprechen. Nicht nur Stuttgart verliert in Bochum, nicht nur Stuttgart gewinnt in Bochum, um Himmels Willen, sondern auch Arminia verliert in Bochum. Bennys Schalker sind in Düsseldorf erfolgreich. Grüßen also weiter von der Tabellenspitze. Darmstadt gewinnt weiter, ist jetzt Tabellendritter. Bin sehr gespannt. Am Wochenende bin ich beim Spiel gegen die Unaussprechlichen aus Münster mit dabei im Stadion. Bin sehr gespannt, was das für ein Spiel gibt. Die sind mit dem 2:2 gegen Hannover davon gekommen. Gegen Hannover auch durchaus stark aktuell. Elversberg hat in Paderborn gewonnen. Genau, aber wir gucken mal auf die Bundesliga. Sandro Wagner ist weg, Bo Henriksen ist weg. Trainerdiskussion an der Stelle müssen wir jetzt nicht ausufern breit machen. Bo Henriksen, charakteristische Figur seit Februar 2024 in Mainz, hat das Team in die Conference League geführt und jetzt ist eben für ein Spiel Benjamin Hoffmann unterwegs gewesen. Während es in Augsburg noch keinen Nachfolger gibt, ist es in Mainz jetzt Urs Fischer geworden. Wurde am Montag auf der Pressekonferenz vorgestellt, aber am Freitag saß er noch nicht auf der Trainerbank. Das hat er sich noch von zu Hause vom Fernseher angeguckt, der Schweizer. Denn Hoffmann hat übernommen für das Spiel gegen Gladbach, das am Ende durch das Gesäß von Dani da Costa zugunsten der Borussia ausgeht. Am Samstagnachmittag hatten wir einen schönen Konferenznachmittag bei Flashscore. Die Bayern gewinnen gegen Stuttgart 5:0 auswärts. Wolfsburg mit dem wichtigen Sieg, der erste Heimsieg seit, ich meine, Januar gegen Union in der Bundesliga. Augsburg mit Manuel Baum, den neuen Trainer. Habe ich gerade gesagt, Augsburg hat noch keinen neuen Trainer. Was erzähle ich eigentlich? Manuel Baum, neuer Trainer beim FC Augsburg. Die gewinnen in Leverkusen gegen Leverkusen mit 2:0. Heidenheim Last-Minute-Erfolg gegen Freiburg. Freut mich sehr. Freiburg rutscht dadurch jetzt auf Platz 9 ab und Köln schenkt einen sicher geglaubten Heimsieg in 90+4 durch Ricky J. Jones noch her, der vom Elfmeterpunkt per Kopf trifft und dem FC St. Pauli den ersten Punkt nach 9 Bundesliga-Pleiten in Serie beschert. Es war der erste Torschuss von St. Pauli, dementsprechend überrascht habe ich auch reingeschaut, als dieses Tor gefallen ist. Das Spiel hatte ich nämlich in der Konferenz. Abends sind die Eintracht-Fußballspieler dann nochmal ordentlich auf den Hosenboden gesetzt worden. 0:6 Pleite in Leipzig. Genaue Analyse gibt es bei David im Podcast. Bin ich gespannt, wie es jetzt in der Champions League weitergeht. Und Sonntag die Nordderby-Rückkehr in der Bundesliga. Seit 2018 hat es das nicht mehr gegeben. Ein 3:2 Erfolg des HSV mit einem schönen Vuskovic-Tor. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und Dortmund gegen Hoffenheim geht 2:0 aus. Das ist das Bundesliga-Wochenende. Auf Europapokal kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher allerdings zu den Frauen. Die haben das Nations League-Finale klar verloren. Das müssen wir an der Stelle noch komplettieren von Anfang letzter Woche. Ist der erste große Titel seit Olympia 2016 möglich gewesen, aber im Metropolitano von Madrid am Ende dann eine 0:3 Niederlage. Das war auch durchaus verdient. Und was tut sich in Sachen Liga noch? Das ist ein bisschen im Unklaren, würde ich sagen. Die Vereine der 14 Bundesligisten planen die Gründung eines eigenen Ligaverbandes dann doch ohne DFB-Beteiligung. Wie das genau konkret aussieht, bleibt auch noch abzuwarten. Und in der MLS gab es das Duell Müller gegen Messi, am Ende mit dem besseren Ende für Lionel Messi mit Inter Miami zum ersten MLS-Cup-Erfolg. Thomas Müller verpasst da beim 3:1 von Inter Miami gegen die Vancouver Whitecaps den Erfolg in der MLS, Messi mit der entscheidenden Vorlage und der erste Titel für Inter Miami. Das mit der Nachspielzeit in den Bundesliga-Stadien ab der kommenden Saison hatten wir bereits berichtet. Von daher können wir jetzt nochmal ganz kurz und in Ruhe auf die Europapokalpartien dieser Woche blicken. Aus deutscher Sicht geht es heute Nachmittag noch nicht los, zumindest nicht für die deutschen Teams, aber ich bin gespannt auf mein Tickerspiel Almaty gegen Piräus. Dann gibt es um 18:45 zur frühen Anstoßzeit schon die Bayern gegen Sporting Lissabon. Am Dienstagabend, heute dann Barcelona gegen Eintracht Frankfurt. Die Rückkehr ins Camp Nou, nicht nur für Barca, sondern auch für die SGE. Bin ich sehr gespannt, wie schlimm das dann wird für die Eintracht oder ob es wieder eine Sensation gibt. Borussia Dortmund ist morgen Abend gegen Bode Glimt gefragt und Bayer Leverkusen trifft auf Newcastle United mit Nick Woltemade. Auch das spektakulär. Ich glaube, die haben am Wochenende durch ein direktes Eckentor gewonnen. Das sieht man auch nicht aller Tage. Am Donnerstag ist dann der VfB Stuttgart gefragt, ebenso wie der SC Freiburg. Die Breisgauer sind spät dran. Gegen 21 Uhr ist da RB Salzburg zu Gast im Europaparkstadion und Stuttgart trifft auf Maccabi Tel Aviv zu Hause. Die brauchen ja weiterhin dringend Punkte beim VfB. Von daher sind wir gespannt, ob sie da einen entscheidenden Schritt in Richtung nächste Runde machen. Und in der Conference League steht ja bereits der vorletzte Spieltag an. In der Ligaphase, da sind es ja diese 6 Spiele eben nur. Und da ist der erste FSV Mainz 05 unter Urs Fischer, dann gefragt bei Lech Posen. Ein Spiel, das ist so natürlich in der Konstellation nochmal unter anderen Voraussetzungen zu bestreiten gilt, als es bisher bei den Mainzern war. Beide Teams kennen sich übrigens noch nicht, haben noch nie gegeneinander gespielt. Das am Donnerstag um 21 Uhr auch noch auf der Agenda. Und in der Champions League der Frauen, auch da ist es ganz entscheidend, auch da vorletzter Spieltag der Ligaphase. Wolfsburg ist bei Real Madrid gefragt und die Bayern bei Atletico, auch da hinschauen. Im Europe Cup, da ist die Eintracht noch unterwegs. Den habe ich hier allerdings gerade nicht abgriffbereit. Doch, da ist er. Europa Cup, hier ist er. So, Achtelfinale ist ja da bereits hinter uns und das Viertelfinale dauert noch. Das kann ich euch als Info mitgeben, ist dann im Februar. Da ist die Eintracht gegen Nordsjælland aus Dänemark gefordert. DFB-Pokal hatten wir schon. Dann gucke ich nochmal hier auf meine Liste. Soweit sind wir, glaube ich, durch. Von daher, ich hoffe, dass euch dieser, was ist jetzt geworden? Knapp 40-minütiger Monolog nicht allzu eingeschläfert hat. Und wenn doch, dann schreibt es uns gerne bei Instagram onthepitch_pod. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Werde mich jetzt in meinen Ticker-Marathon begeben. Kairat Almaty gegen Olympiakos Piräus ist nämlich nur der Auftakt. Bin mal gespannt. Ich habe die Dortmunder, ich habe Stuttgart, ich habe Mainz, ich habe mal wieder Union Berlin. Hoffentlich diesmal nicht ganz so emotional, weil es gegen Leipzig geht und nicht gegen Bielefeld. Am Sonntag dann das letzte Mal für dieses Jahr im Stadion und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Dann habt ihr das dritte Adventswochenende schon geschafft. Ich wünsche euch weiterhin eine besinnliche Vorweihnachtszeit, einen schönen Start in die Darts-WM und vergesst natürlich nicht, unsere Frauenhandballerinnen anzufeuern bei der Heim-WM. Von daher verbleibe ich mit den besten Grüßen, sagt man ja. Und Dienstag, morgendliche Podcast-Aufnahme hiermit beendet. Das nächste Mal gerne wieder zu zweit, aber war auch mal eine willkommene Abwechslung, das alleine zu machen. Also, macht's gut und danke fürs Zuhören. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.